Deutschlandfunk. Der Tag.
Fleisch essen, ja oder nein? Diese Frage, die ist in den letzten Jahren schon fast zu so einer Art Religion geworden. Lässt sich das noch vertreten, Fleisch zu essen? Überhaupt so viel Fleisch zu essen? Dieser riesige Fleischkonsum, den wir in Deutschland haben, ist der zu rechtfertigen? Das sind Fragen, die wir immer häufiger hören, zumindest die hören das, die noch keine Vegetarier oder Veganer sind. Ein Aufregerthema also. Jetzt gibt es auf einmal heute einen politischen Vorstoß, der kommt von den Grünen, wurde aber gleich auch bei SPD und CDU gerne aufgegriffen. Fleisch könnte man doch einfach teurer machen mit einer Mehrwertsteuererhöhung. Aktuell liegt die bei 7% auf Fleisch, könnte aber auf 19% raufgesetzt werden. Was könnte so eine Steuererhöhung auslösen? Und was ließe sich mit diesen Steuereinnahmen machen? Hören wir gleich von Jule Reimer. Und wir sprechen über die nächste Stufe im Handelskrieg zwischen China und den USA. Seit Montag sehen wir das ja. China setzt seine Währung jetzt auch als Waffe ein. Die wird mal rauf und mal runter gesetzt. Das sorgt überall auf der Welt für Turbulenzen und es könnte noch richtig gefährlich werden, sagt zum Beispiel unsere Finanzmarktexpertin Brigitte Scholtes. Mit der habe ich darüber gesprochen. Hier ist Deutschlandfunk, der Tag. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Fleisch einfach teurer machen. Das ist schon seit längerem eine Idee von allen, die sagen, dass der riesige Fleischkonsum bei uns ein völliger Wahnsinn ist. Schlecht für die Umwelt, schlecht für die Gesundheit und vor allem natürlich schlecht für die Tiere, die das Fleisch liefern sollen. Jetzt plädieren in Berlin auf einmal Politiker von Grünen, SPD und Union dafür, höhere Steuern auf Fleisch zu erheben. Ich habe mich mit Jule Reimer aus unserer Umweltredaktion darüber unterhalten und sie hat mir erstmal erklärt, was die Gründe für diesen Vorstoß sind.
Fleisch hat halt in der Produktion erhebliche Folgen für die Umwelt und für das Klima. Und gleichzeitig ist es eben ein sehr wertvolles Nahrungsmittel. Es wird eben als Grundnahrungsmittel in der Tat nur mit 7% Mehrwertsteuern belegt, wie Kuhmilch zum Beispiel auch. Aber es gibt auch andere wichtige Grundnahrungsmittel, also diese ganzen pflanzlichen Milchprodukte, Sojamilch oder Hafermilch, da liegen zum Beispiel 19% drauf. Und der Sprecher der Grünen im Bundestag, Friedrich Ohsendorf, hat zum Beispiel eben auch gesagt, es sei doch gar nicht einzusehen, warum Fleisch jetzt billiger sein soll, wo es ja auch gar nicht so gesund ist, wenn wir es in großen Mengen essen. Und deshalb eben diese Idee, diese Mehrwertsteuer eben auf den normalen Satz anzuheben.
Das heißt, der erhoffte Effekt ist, dass man das Fleisch teurer macht und die Leute dann weniger Fleisch einkaufen.
Sagen wir mal so, vielleicht bewusster einkaufen und dann vielleicht auch eine andere Form von Fleisch einkaufen. Beziehungsweise der Tenor war ja, das soll irgendwas nützen. Das soll zum Beispiel dem Tierwohl nützen. Ich habe mir das mal angeschaut heute im Supermarkt. Also ein Kilo Hackfleisch, Rind-Schwein gemischt, das würde derzeit 5 Euro oder kostet derzeit 5 Euro, wenn wir da den Mehrwertsteuersatz von 19% drauf hätten, wären es 5,50 Euro. Und Biohack kostet aber zum Beispiel das Doppelte fast, also 9 Euro. Wenn da jetzt dieser erhöhte Mehrwertsteuersatz drauf wäre, dann wären direkt 10 Euro fällig.
Was meinst du, würde das die Leute dazu bringen, tatsächlich weniger davon einzukaufen?
Die würden in der Tat dieses hochwertige Fleisch noch weniger kaufen, als sie es derzeit leider auch schon tun. Auch aus gutem Grund, weil es ja eben relativ teuer ist. Ich glaube auch nicht, dass das beim Billigfleisch was ändern würde, weil ein Großteil eben als Billigfleisch gerade von den Discountern zu Dumpingpreisen losgeschlagen wird. Und das macht die Masse aus. Ich glaube, eine Erhöhung auf 19% so ganz pauschal, also über alle Produktgruppen hinweg, egal wie das nur produziert wird, das ist ein schlichtes Überwälzen auf die Verbraucher dann von den Kosten. Das ist so eine Art End of Pipe, nennt sich das. Also ich gehe überhaupt nicht an die Ursachen, sondern ich mache am Ende vom Rohr, da suche ich eine Lösung. Das glaube ich nicht, dass das zielgebend ist.
Wie groß ist denn jetzt die politische Unterstützung für solche Vorstöße? Mehr Mehrwertsteuer auf Fleisch?
Naja, also es gibt zum Beispiel die FDP, der agrarpolitische Sprecher der FDP, der sagt, das ist Unsinn. Unter anderem sagt er auch, dann würden halt die Konsumenten auf billigere Produkte aus dem Ausland zurückgreifen. In der SPD heißt es, ja, das könnte man drüber überlegen. Da könnte man sich überlegen, Mehrwertsteuersatz zu erhöhen. Man muss aber dazu sagen, es gibt ja auch Forderungen, dann das Geld spezifisch auszugeben für Tierwohl. Das geht nicht. Man kann Mehrwertsteuern, das sind allgemeine Steuern, das sind Grundsätze, die kann man nicht einem spezifischen Zweck zuordnen. Der agrarpolitische Sprecher der CDU wiederum, Herr Stegemann, schließt sich dem Tierschutzbund an, der sagt, naja, eine allgemeine Fleischsteuer könnte man doch auch überlegen. Und die Bundeslandwirtschaftsministerin hat gesagt, sei schön, dass die Menschen jetzt sensibilisiert werden, dass Qualität auch was kosten muss. Und sie möchte über Instrumente diskutieren.
Also gut, mal angenommen, sowas würde kommen. Irgendeine Steuer, die das Fleisch sozusagen teurer macht, die dann zusätzliches Geld in den Bundeshaushalt spült. Was konkret könnte man mit diesem Geld machen?
Natürlich könnte man, das ist ja auch angesprochen worden, auch seitens der Bundeslandwirtschaftsministerin, das Geld investieren in Stallumbauten oder größere Ställe. Die Tiere brauchen mehr Platz, die brauchen Beschäftigungsmaterial, die sollen eigentlich auch an die frische Luft kommen. Man muss aber vielleicht auch dazu sagen, dass die Bundesländer in der Vergangenheit, in den letzten 15, 20 Jahren viel Geld dafür ausgegeben haben, um genau diese nicht sehr tierwohlgerechten Ställe zu subventionieren. Da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Man könnte auch das Geld an anderer Stelle sicherlich dafür ausgeben, Landwirtschaft in jeglicher Form zu fördern, auch Vertriebswege zu fördern. Aber die Frage ist, sind wir da nicht wieder im Grunde genommen bei nicht so effizienten Maßnahmen?
Welche Maßnahmen wären das?
Ja, man könnte ja sagen, wir müssen einfach die Grundlagen verändern, auf der Basis wir Tierhaltung betreiben. Also einmal könnte man grundsätzlich überlegen, brauchen wir nicht für die Landwirtschaft auch eine CO2-Steuer oder eine Steuer, die Treibhausgase erfasst. Denn die Landwirtschaft ist einerseits im Bereich CO2 sozusagen Täter, ist auch Opfer, aber Täter. Dann in der Rinderzucht entsteht ganz viel Methan, das hat eben auch eine Treibhausgaswirkung. Wenn Gülle auf Feldern landet oder auch zu viel synthetischer Dünger, da haben wir Lachgasemissionen, beziehungsweise wir haben eben auch eben treibhausgaswirksame Prozesse. Wir könnten eine Düngeabgabe einführen. Wir müssen das ja sowieso ändern, auf Druck der Europäischen Union. Die Trinkwasser, einzelne Grundwasservorkommen sind zu stark belastet in Deutschland. Wir könnten eine Bindung der Tierhaltung an die Fläche machen, dass man eben auch sagt, hier, ihr dürft nur noch, der Fachbegriff ist 2 Großvieheinheiten pro Hektar Land halten. Das heißt, ein Landwirt, der 2 Kühe hat, muss gleichzeitig auch 1 Hektar Land haben, beziehungsweise wer 8 Schweine hat, muss auch dafür 1 Hektar bieten und nicht einfach einen Stall bauen mit mehreren 1000 Sauen, ohne auch nur Land zu haben und zu wissen, wo die Gülle hinkommt. Wir könnten auch ein Tierwohllabel zum Beispiel einführen, das wäre ja auch eine Überlegung. Das ist ja bereits von den Discountern freiwillig oder von den Supermärkten eingeführt worden. Julia Klöckner sagt, das geht nicht in Deutschland alleine. Also es gäbe da schon eine ganze Reihe anderer Ansätze.
Das ist jetzt noch sozusagen dann eine weitere Dimension in dieser ganzen Debatte, die Klimafrage, die du jetzt angesprochen hast, dass der Fleischkonsum natürlich klimaschädlich ist. Sagt ja auch der Weltklimareport jedes Mal aufs Neue, dass wir einfach viel zu viel Fleisch verbrauchen und dass dieser Konsum und diese Fleischproduktion schlecht ist fürs Klima. Wo stufst du das denn dann ein? Worüber müssen wir eigentlich reden? Müssen wir tatsächlich sprechen über Tierwohl, wenn es um Fleischkonsum geht? Oder übers Klima? Was ist da das Wichtigere?
Na, das eine geht wahrscheinlich mit dem anderen einher. Denn diese großen Tierbestände sind ja ein wesentlicher Grund dafür. Ich habe ja aufgezählt mit der Gülle zum Beispiel. Auch mit dem Futter, Sojafutter, was dann eben Kraftfutter, was dann im Wesentlichen aus Lateinamerika zum Beispiel kommt, wo dann der Cerrado, also diese große Savanne in Brasilien für zerstört wird, oder auch der Amazonas-Regenwald, das ist einfach mit eine klimawirksame Folge der Tierhaltung und gleichzeitig, und das macht es ja so absurd, ist einfach ganz klar, Fleisch essen, ein gutes Stück Fleisch, das kann sehr gut sein, aber es ist auch gar nicht gesund, so viel Fleisch zu essen. Und die Frage ist auch, müssen wir unbedingt noch China mit Fleisch versorgen? Es ist vollkommen in Ordnung, gute deutsche Maschinen nach China zu exportieren. Aber dass wir jetzt unbedingt den chinesischen Markt bedienen müssen, da kann man die Frage stellen, muss das unbedingt sein? Denn die Exporte, die Exportorientierung in der deutschen Landwirtschaft, gerade im Bereich Fleischexporte, hat enorm zugenommen in den letzten Jahren, auch staatlich eben gefördert.
Und was schätzt du, was passiert mit dem Fleischkonsum hier bei uns? Wird der zurückgehen?
Also es ist, glaube ich, eine Generationenfrage. Das, unter den Jüngeren gibt es ja immer mehr, die sagen, dass sie entweder weniger Fleisch essen, Frauen sowieso. Fleisch essen ist ja auch ganz stark ein Männerthema.
Ist das so?
Ja, also es gibt eine bestimmte Gruppe von Männern, die rein statistisch betrachtet wohl ungefähr das Dreifache von dem konsumieren, was der Normalbürger konsumiert. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass in der Tat jetzt jenseits dieses Gesundheitsaspektes, wo, glaube ich, auch Frauen viel drauf reagiert haben, diese junge Generation, die Friday for Future Generation, die am Abendbrottisch zu Hause doch viele Diskussionen über die Frage des Fleischkonsums angezettelt hat.
Und diese Diskussion jetzt über höhere Mehrwertsteuersätze für Fleisch, ist das eine Sommerlochgeschichte oder meinst du, könnte das tatsächlich ernst werden?
Ich glaube, es ist möglicherweise auch eine Art Ablenkungsmanöver, weil eigentlich am allersinnvollsten wäre, glaube ich, wenn man in Richtung Klima geht, dass man alles sich anguckt, wo Treibhausgase entstehen und überprüft, wie kann ich da praktisch schon bei der Entstehung entgegensteuern. Und da wären zum Beispiel eben Steuern, die ansetzen, sinnvoll. Ansonsten, wenn man schon mal die Mehrwertsteuer Verteilung, also begünstigter Satz, normaler Satz, neu ordnen würde. Da gibt es ja auch noch andere Produkte, wo das zur Debatte steht. Dann müsste man vielleicht so ansetzen und sagen, eben alles, was umweltfreundlich ist, was klimafreundlich ist, 7% und alles, was nicht so klimafreundlich ist, 19%. Aber das ist eine riesige, komplexe Debatte.
Jule Reimer, vielen Dank.
Wie genau lässt sich das bezeichnen, was da passiert zwischen China und den USA? Ist das ein Handelsstreit, ein Handelskonflikt oder ist das wirklich schon ein Handelskrieg? Auch wir hier in der Redaktion fragen uns das häufig, ob der Begriff Krieg da wirklich schon der richtige ist. Aber festhalten können wir sicher so viel. Wie auch immer wir das nennen, es geht gerade ziemlich ab zwischen China und den USA. Seit Anfang der Woche wird da nämlich nicht mehr nur noch mit Strafzöllen operiert. Die chinesische Zentralbank setzt jetzt auch ihre Währung, den Yuan, ein und hat ihn am Montag überraschend abgewertet. Das hat viele Börsen weltweit völlig durcheinander und die US-Regierung so ziemlich in Rage gebracht. Was genau da passiert, das hat mir Brigitte Scholtes erklärt. Die verfolgt das für uns. Und ich wollte von ihr ganz einfach erstmal wissen, was macht die chinesische Zentralbank da eigentlich?
Ja, die chinesische Zentralbank, Tobias, die kontrolliert diese Währung sehr genau, damit ihre Wirtschaft gut damit leben kann. Sie will also wirklich alles unter Kontrolle haben. Sie hat deswegen in den letzten Jahren so eine wichtige Marke von 7 Yuan je Dollar, ist sie immer drum herum gependelt. Am Montag hat sie dann aber eben zugelassen und dann gab es den Crash, dass der Yuan mehr als 7 Dollar wert war. Das heißt, der wurde abgewertet. Das hat sie jetzt nicht bewusst herbeigeführt, aber sie hat, so hört man immer, dem Druck des Marktes stattgegeben. Und gestern dann kamen dann so ein paar Beschwichtigungen und dann hat sie wieder versucht, diese Währung etwas zu stabilisieren. Da war sie wieder nah an 7 Yuan. Da geht es wirklich so um Nachkommastellen. Also Montag, gestern war es 6,97, heute sind 6,99 Yuan je Dollar. Ja, aber es ist immer eine politische Entscheidung der Notenbank. Der Markt soll das aber nicht falsch verstehen und deshalb gab es eben gestern das Signal an den Markt, wo sehen wir den Kurs gerne, nicht zu niedrig, weil das schadet unserer Wirtschaft und China sagt, wir wollen die Währung nicht aus wettbewerblichen Gründen abwerten oder sie als Instrument im Handelskonflikt mit den USA einsetzen. Kann
Brigitte,
man glauben, muss man nicht.
Wie genau macht eine Notenbank, wie kann die chinesische Notenbank das machen? Kann die sozusagen einfach, schreibt die irgendwie in eine in eine Excel-Tabelle rein. Hier, der aktuelle Kurs ist jetzt 7, noch irgendwas. Oder sagt sie das ihren Leuten und die verkaufen dann die Währung nur noch zu diesem Kurs? Wie genau wird so eine Währung von einer Zentralbank runter- oder hochgewertet?
Also da gibt es tatsächlich so ein Fixing, das heißt also die chinesische Notenbank, die legt einmal am Tag fest, wo sie diesen Kurs gerne sehen möchte. Das ist dann nicht, wie wir das im Westen kennen, der Durchschnitt der Marktkurse, also dass sie da Angebot und Nachfrage zusammenkommen, sondern das wird tatsächlich festgelegt. Der Markt kann dann aber so 2% darum herum pendeln, also da, sodass sie das wirklich eben unter Kontrolle hat. Und das ist eben anders in den westlichen Ländern. Da sind die Notenbanken dafür zuständig für die Wechselkurse, aber man hat sich bei den G7 darauf festgelegt vor einigen Jahren, wir werden die Wechselkurse nicht als politisches Instrument einsetzen. In den USA ist das ein bisschen anders, da dürfen dann die darf das Finanzministerium da eingreifen, also intervenieren, das aber nur zusammen mit der Notenbank. Oder es empfiehlt sich, das zusammen mit der Fed, der Notenbank, zu tun, weil das Finanzministerium hat einfach nicht genügend Mittel, um tatsächlich so eine Währung zu beeinflussen. Da muss ja eine ungeheure Power dahinter. Also da muss viel Geld dahinter sein, damit eben nicht dagegen gehalten wird, spekuliert wird. Und Notenbanken haben nun mal den Vorteil, die können Geld drucken. Und deswegen wird der Markt, wie das so schön heißt, dann auch den Widerstand aufgeben und eben dann den Wechselkurs da hinpendeln lassen, wo die Notenbanken das dann gerne hätten. Mhm. Aber wie gesagt, das machen sie nicht mehr. Also darauf haben sie sich eigentlich festgelegt, das nicht mehr zu tun.
Okay. Und die Chinesen machen es jetzt eben. Ist das denn tatsächlich die Notenbank, die das entscheidet? Oder ist das eigentlich die politische Führung in Peking?
Ja, das wird die politische Führung sein. Die Regierung, die hat natürlich die Notenbank im Griff, beziehungsweise sie mit entsprechenden Leuten besetzt. Die wird in Einklang mit der chinesischen Regierung handeln. Also von daher, da kann man, glaube ich, keine Differenz sehen zwischen den Einstellungen dort.
Und welchen Effekt erhofft sich dann die chinesische Führung von so einer Währungsabwertung?
Ja, die Währungsabwertung würde ja bedeuten, dass die chinesischen Waren im Ausland günstiger werden. Das heißt also, dass sie günstiger verkaufen können und das sieht man natürlich im Handelskonflikt nun mal gar nicht gerne. Es bedeutet aber auch, und das haben wir auch vor einigen Jahren gesehen, dass dann viel Kapital abfließen könnte, weil Investoren, die setzen ja nun auch auf einen gewissen Wert einer Währung. Und wenn die nun schwächer wird, dann sagen sie, verabschieden sie sich, gehen in eine andere Währung hinein, mit der sie eben mehr Geld verdienen können. Und das hat man vor 4 Jahren gesehen. Da hatte der Yuan schon mal abgewertet und da ist wirklich viel Kapital abgeflossen. Man kann schon fast von Kapitalflucht sprechen. Und dann haben die auch das versucht abzusichern, dass die Devisen nicht mehr abfließen können. Das ist nicht ganz wasserdicht, weil auch da kann es dann Konflikte geben wieder mit den westlichen Unternehmen, die dort arbeiten. Die können dann nämlich nicht mehr ihre Gelder, ihre Dividenden von mir aus an die Mütter im Westen zurückschicken. Also da ist man auch politisch ein bisschen, versucht man etwas lockerer zu sein, damit das nicht allzu große Konflikte dann auslöst. Aber das ist so der Weg, dass man über eine schwache Währung natürlich im Ausland seine eigenen Produkte billiger macht. Ja, und man sieht, das kann dann auch schnell Auswirkungen haben, dass andere Länder darauf reagieren.
Mhm. Bisher ging es in diesem Handelsstreit zwischen den USA und China ja zunächst mal gar nicht um Währung, sondern da ging es vor allen Dingen um Zölle, um Strafzölle auf bestimmte Produkte. Jetzt haben wir das seit dieser Woche, dass auf einmal die chinesische Währung, der Yuan, auch als eine Art, wenn man das so sagen kann, Waffe eingesetzt wird. Wie gefährlich ist diese Waffe, diese Währung als Waffe?
Das ist schon sehr gefährlich und die Chinesen wissen auch darum, dass sie das nicht zu schnell überspitzen sollten, denn sie wissen auch das ganze Gefüge der Währungen in der Welt, das würde sich ja ändern. Wenn China also jetzt seine Währung absichtlich schwächen würde und dauerhaft schwächen würde, dann würde sich das eben zuallererst im asiatischen Raum auswirken, denn die Volkswirtschaften da sind ja eng verbunden mit den Chinesen über Handel und räumliche Nähe. Und man hat heute schon gesehen, allein diese leichten Bewegungen, die es jetzt in den letzten Tagen gegeben hat, die haben wahrscheinlich auch mit verschiedene asiatische Notenbanken dazu veranlasst, ihre Zinsen zu senken. Auch das ist ja ein Mittel, um auf die Währung einzuwirken. Das war die in Indien, wie in Neuseeland und in Thailand. Also gerade letztere war sehr überraschend. Das heißt, da kommt schon was in Bewegung. Und da dieses, ja, das ist dann wie so eine Welle, die dann um die Welt geht, weil im Ende das dann auch in den USA ankommt. Wir sehen ja auch, dass Präsident Trump seinen Fed-Chef Jerome Powell letzte Woche mächtig angegangen hat, weil der die Zinsen nicht so stark gesenkt hat, wie Trump das wollte, weil dann der Dollar eben nicht so schwach wird, wie es dem Export gut täte. Also das hat schon Auswirkungen, ganz deutliche, die man im Moment schon spüren kann.
Und was sind denn die Auswirkungen hier bei uns oder was könnten die noch sein bei uns in Deutschland oder in Europa?
Ja, man sieht es heute schon wieder, aktuelle Zahlen über die Produktion in Deutschland, der Industrie, die ist also kräftig geschrumpft. Das heißt also, Deutschland als Exportland, auch die anderen unserer europäischen Nachbarländer, die sind stark betroffen. Der Welthandel, der ist ja stark verflochten. Und wenn eben die anderen Währungen abwerten, dann bleibt das nicht ohne Folgen für Deutschland und Europa. Also dann kommt natürlich noch dazu, dass wir im Moment hier noch neben dem Handels- und Währungskonflikt noch andere Risiken haben, wie den Brexit oder auch diese politischen Unsicherheiten wie an der Straße von Hormuz. Da ist also eine Wahnsinnsunsicherheit im Markt, gerade in der Industrie. Dann wird nicht mehr investiert, weil die Unternehmen nicht mehr wissen, wie geht es weiter. Da bleibt also viel tatsächlich ist schon viel zu spüren und das könnte dann im Ende in einer Rezession münden. Heute habe ich schon gelesen, dass ein Volkswirt von einer technischen Rezession spricht. Also die ersten Anfänge sind womöglich schon da und das heißt natürlich, dass wir da entsprechende Auswirkungen sehen, bis womöglich dann doch wieder zu Entlassungen.
Wenn man sich da die Kommentare oder Analysen zu dieser ganzen Entwicklung ansieht, dann ist da auch immer wieder von einem viel größeren Zusammenhang die Rede davon, dass es hier um so etwas geht wie um die Frage, wer eigentlich die Vorherrschaft haben wird im 21. Jahrhundert, um diesen ganz großen strategischen Kampf zwischen China und den USA. Was ist da dran, dass das hier ein weiteres Anzeichen für einen solchen Kampf sein könnte?
Ich glaube, das ist tatsächlich der große Hintergrund des Ganzen. Da geht es ja vor allen Dingen um die technologische Vorherrschaft. Da möchte China nun auch wieder seinen Platz einnehmen, den es mal vor Jahrhunderten hatte. Und die USA wollen das natürlich nicht zulassen. Also ich glaube, das ist der wahre Hintergrund. Und das haben ja auch an die früheren Präsidenten der USA schon so gesehen. Auch der Kongress steht ja in dieser Hinsicht hinter Trump. Ich glaube, was wir im Moment nur sehen, ist, dass Trump da versucht sozusagen mit dem Holzhammer diese Vorherrschaft der USA zu behaupten und darauf reagieren die Chinesen eben sehr empfindlich. Also da müsste man wahrscheinlich mit dem Florett fechten und mit mehr Diplomatie an die Sache herangehen. Aber dieser Kampf um die Vorherrschaft, der wird noch uns einige Jahre erhalten bleiben. Und wie er dann entschieden wird, ja, das wird sich dann weisen.
Und dieses Spielen mit der chinesischen Währung, meinst du, wird sich das in den nächsten Tagen fortsetzen?
Es wird, glaube ich, jetzt nicht mehr so krass, sage ich mal, weitergeführt werden. Aber es hat schon eine heftige Signalwirkung oder es war so wie eine symbolische Wirkung der Chinesen, dass sie gesagt haben, wir mögen zwar nicht mehr so viele Zölle verhängen können auf eure Produkte, also die Produkte der USA, weil die ja weniger nach China exportieren, als das umgekehrt der Fall ist, aber wir haben eben noch die Währung und dieses Zeichen hat man, glaube ich, in den USA auch verstanden. Die Töne werden ja da schon wieder ein bisschen milder, auch wahrscheinlich, weil entsprechend die Börsen so heftig reagieren. Die Chinesen haben, glaube ich, jetzt den USA und der Welt deutlich gemacht, wir hätten da noch ein Mittel, um einzugreifen, aber wollt ihr das wirklich? So würde ich das interpretieren.
Bleibt also sicher spannend. Brigitte Scholtes in Frankfurt, vielen Dank.
Gerne. Tschüss, Tobias.
Das war's für heute mit Deutschlandfunk, der Tag. Bei Interesse gerne morgen wieder ab 17 Uhr auf deutschlandfunk.de oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.